Ich glaube an Gott, den Vater. So fängt unser Glaubensbekenntnis an und an Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Ich weiß ja nicht, was du denkst. Wir sprechen es so, manchmal singen wir es auch so. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Aber wer richtig zählen kann, stellt fest, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Irgendwie drei. Und auf einer anderen Stelle in der Bibel heißt ganz klar, 2. Mose 20, wer selber nachschlagen will, Vers 2, ich lese euch das mal vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Klingt nicht so nach Mehrzahl, oder? Wenn man das mal ehrlich anhört und durchliest. Wie passt das zusammen? Also im Glaubensbekenntnis stehen drei Namen und dann hier. Gut, ja, Theologen haben meistens kein Mathe studiert. Es ist auch keine Grundvoraussetzung, Mathe zu können als Theologiestudent. Aber was hat es mit unserem Gott auf sich? Genau darum soll es heute und nicht nur heute, sondern auch noch in den nächsten zwei Predigten von mir gehen. Dreieinigkeit ist so das Stichwort. Drei ist eins. Also das schaffen nur Theologen, sagen andere. Das passt für normalen Menschen. Das ist eine sehr gute Frage. Und die Antwort, warum das auch für dich wichtig ist, darüber nachzudenken, ist eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir leben ja alle in irgendwelchen Beziehungen. Also mancher in der Familie, mancher mit seinen Eltern. Also irgendwie Beziehungen leben wir alle. Und Beziehung basiert ja darauf, dass wir uns kennen. Also wie gut du den anderen kennst. Und wenn du jemanden länger kennst oder schon lange mit ihm zusammen wohnst, dann sagst du bestimmt auch, hey, ja, den kenne ich richtig gut. Und manchmal passiert es dann irgendwann, Jahre später, dass jemand kommt und sagt, wusstest du eigentlich schon, dass der? Und du stehst da und denkst dir, und wie? Jeden Monat, jede Woche macht er das. Und du denkst dir, kenne ich den überhaupt? Also die Grundlage einer Beziehung ist, dass wir den anderen wirklich kennen. Und genau das ist der Grund, warum ich glaube, dass es für dich auch wichtig ist zu wissen, warum wir über dieses komische Wort Dreieinigkeit reden und wie drei und eins zusammenpasst und warum unser Gott, der nur einer ist, doch irgendwie dreimal auftaucht. Genau das ist der Grund. Wenn dir Gott wichtig ist, wenn du gemerkt hast, du bist Gott auch total wichtig, dann ist es, glaube ich, gut, wenn du ihn gut kennst. Und dazu muss man einfach ein paar Dinge wissen. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann sind die drei Predigten eine Chance, diesen Gott wieder ein Stück weit näher kennenzulernen und vielleicht manches Fragezeichen, was du hast, auszuräumen. Vielleicht entsteht auch ein neues, dann ruf mich einfach an, dann reden wir drüber. Ich diskutiere gerne über solche Sachen und lerne ja auch was. Die Frage ist, möchte ich Beziehung mit Gott leben? Dann setze ich eigentlich mal voraus, wenn du sagst, ja, okay, das möchte ich. Dann setze ich eigentlich voraus, dass du auch mehr über ihn wissen möchtest. Und nicht nur so ein paar Details, die du irgendwo aufgeschnappt hast, sondern dass du ihn immer mehr kennenlernen willst. Und ja, ich weiß, das ist auch eine Gefahr. Wenn ich einen Menschen so richtig gut kenne, dann gibt es ja meistens auch Seiten, die mir gar nicht an ihm gefallen. Dann gibt es Dinge, mit denen ich mich schwer tue, weil er so ist, wie er ist und so tickt. Und sorry, bei Gott ist das manchmal auch so. Umso mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr lernen wir auch manchmal Dinge kennen, wo wir sagen, ich verstehe ihn nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass das bei der Dreieinigkeit passiert, aber insgesamt, so ist das einfach. Okay, schauen wir also mal in die Bibel, was zum Thema Dreieinigkeit drinnen steht. Okay, fertig. Spaß beiseite. Nein, also das Wort Dreieinigkeit taucht in der Bibel überhaupt nicht auf. Warum reden dann aber alle Theologen und überall in der Kirche die Leute und sagen Dreieinigkeit, Trinität oder wie man es auch immer nennt, Dreifaltigkeit? Weil das Wort ein Konstrukt ist, um das, was in der Bibel steht, also die Grundlage steht schon in der Bibel, nur das Wort nicht, um das, was wir in der Bibel finden, zusammenzufassen, damit wir es irgendwie ein bisschen besser verstehen. Okay, Theologen, gell? Also es bleibt spannend, weil wie gesagt, dieses Wort, das taucht in der Bibel überhaupt nicht auf, aber die Grundlage davon. Und bei Gott ist es halt manchmal leider so, dass wir nicht ganz genau beschreiben können, wie er haargenau ist, sondern nur so die Rahmenbedingungen. Und so geht es uns bei der Dreieinigkeit. Wir beschreiben das, was wir wissen, bestmöglichst in einem Konstrukt und in einem Wort. Aber alles begreifen tun wir deswegen noch nicht. Und es ist ja schon schwierig, das sind, sag ich, es ist ein Gott, wirklich nur einer, bin ich überzeugt von. Aber wir haben eben Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. So taucht es auf. Gibt es noch öfter, nicht nur bei Gott, sondern zum Beispiel bei Wasser. Wobei, Wasser stimmt ja schon gar nicht. Also ich glaube, chemische Formel H2O, aber bitte verzeiht mir alle chemischen Fehler. Ich habe nie Chemie in meinem Leben gehabt. Wasser. H2O kann den Aggregatzustand Wasser haben. Das sehen wir meistens. Es kann aber genauso verdampfen oder es kann gefrieren. Die Zeiten sind hoffentlich vorbei, wobei am Wochenende soll es wieder richtig kalt werden, habe ich gehört. Also eine Sache, H2O, die doch irgendwie in drei verschiedenen Formen auftaucht. Für uns irgendwie total logisch, haben wir in der Schule gehört, haben wir oft genug selber erlebt. Warum sollte das bei Gott nicht so sein, dass er als drei Personen oder drei Zustände auftaucht, obwohl er doch nur eins ist? Weil kein Chemiker würde bestreiten, dass Wasser ein H2O, immer H2O ist. Obwohl kaum jemand auf die Idee kommen würde, Eis durch eine Schaufelradturbine zu jagen oder Wasser durch eine Dampfturbine. Obwohl alles Wasser ist. Oder H2O eben. Aber jedes hat seine Power und seine Kraft und mit Eis kann man ganz andere Dinge tun als mit Dampf. Obwohl es dasselbe ist, nur in einem anderen Temperaturbereich. Und von daher finde ich das ein cooles Bild, wenn wir über Gott und Dreieinigkeit nachdenken. Klar, ich habe gesagt, wir können damit Gott nicht völlig erklären, sondern vielleicht kannst du dir es so vorstellen wie bei einer Landkarte. Bei einer Landkarte sieht man ja immer so schön, okay, das sind die Umrisse und jeder weiß, wenn es so ähnlich aussieht wie ein Stiefel, ist es Italien. Wenn es so und so aussieht, dann ist es Deutschland und da hinten dran hängt Portugal und sowas in die Richtung. Das checkt ja jeder an, schon anhand der Umrisse. Deswegen kenne ich noch nicht jeden Italiener, nur weil ich anhand der Umrisse erkenne, dass es Italien ist. Und ich sage mal, die Dreieinigkeit, das ist so ein bisschen, wir versuchen das, was wir in der Bibel über Gott finden, auf eine Landkarte zu malen und die Grenzen zu markieren und sagen, hey, das ist Gott. Aber deswegen wissen wir noch nicht ganz genau, wie Gott ist. Weil, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Gott, wir wissen über ihn nur das, wie er sich uns gezeigt hat. Also geoffenbart, sagen wir dazu. Er hat sich uns gezeigt und mehr wissen wir nicht über ihn. Der Rest bleibt verborgen. Es ist wie so eine Landkarte, von der man die Grenzen kennt und auch ein paar Randbereiche des Landes, aber noch lange nicht alles, was da mittendrin ist. Also ihr merkt, es bleibt spannend mit der Dreieinigkeit. Und so ein paar Eckpunkte will ich euch sagen. Im Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, ist ganz klar festgehalten, es gibt nur einen Gott. Also 2. Mose 20 habe ich euch ja schon vorgelesen mit Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dann gibt es noch eine Stelle in 5. Mose 6, Vers 4, die ich dir gerne sagen würde. Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Einer steht da. Und zwar das hebräische Wort für eins. Also nicht irgendwas anderes. Sondern da ist ganz klar, der Gott ist eins. Jetzt habe ich ja vorhin schon wieder gesagt, drei Glaubensbekenntnisse. Also ihr merkt, es bleibt spannend. Aber das ist die Grundlage und daran wird auch in der Bibel nicht mehr gerüttelt. Selbst im Neuen Testament, also dem hinteren Teil der Bibel, im Brief, den Paulus an die Epheser geschrieben hat, Kapitel 4, Vers 6, steht dann, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Also auch Paulus ist ganz klar, es gibt einen Gott. Oder in 1. Korinther 8, Vers 6. Wir wissen aber, dass es nur einen Gott gibt. Klar, deutlich, einfach. So weit, so gut. Aber im Neuen Testament gibt es ja auch noch Jesus, der da unterwegs ist und von sich dann sagt, zum Beispiel im Johannesevangelium können wir das nachlesen, Kapitel 10, Vers 30, der Vater und ich sind eins. Okay, also der Vater, damit meint er ganz klar Gott und ich, also nicht ich, Jesus, sind eins, sagt Jesus von sich. Also damit behauptet er ja, er ist Gott. Und wenn man dann im Missionsbefehl den Jesus gesagt hat, liest, Matthäus 28, Vers 19, steht da, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ey, da tauchen dann auch schon wieder drei auf. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So taufen wir heute noch. Ganz bewusst, um zu sagen, wir meinen den Gott, der sich uns so vorgestellt hat, mit diesen drei Facetten. Oder auch Paulus, der ja vorher gesagt hat, wir wissen aber, dass es nur einen Gott gibt, der sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 14, wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Also da tauchten irgendwie wieder die drei auf. Ihr merkt, also es bleibt spannend und wir skizzieren so ein bisschen die Eckpunkte. Und weder bei Jesus, also weder Jesus im Missionsbefehl noch Paulus sieht da irgendwie einen Widerspruch, obwohl es nur einen Gott gibt, diese drei Facetten, Personen. Welches Wort du benutzen willst, das bleibt schwierig. Wir merken nur, das Selbstverständnis von Jesus ist ganz klar, Gott und ich sind gleich. Und trotzdem redet Jesus mit Gott. Könnt ihr nachlesen in den Evangelien. Jesus betet und redet mit Gott, dem Vater. Und sagt trotzdem, wir sind eins. Also menschlich komme ich da oft genug wirklich an meine Grenze und denke mir, wie soll ich das zusammenkriegen? Aber für Jesus ist das ganz normal. Er macht Dinge, wo alle Menschen um ihn herum ganz selbstverständlich von ausgehen, die kann nur Gott. Sünden vergeben ist so ein Fall. In Markus 2, Vers 10, wer das nachlesen will, lese ich jetzt nicht vor. Da sagt er ganz selbstverständlich, ich vergebe Sünden. Und alle außenrum denken sich, stopp mal, hat er das gerade wirklich gesagt? Das kann doch nur Gott. Oder er lässt sich anbeten, Matthäus 4, Vers 10. Also Jesus ist schon eine harte Nummer, wenn man mal ehrlich ist. Er geht davon aus, dass er Gott ist. Und C.S. Lewis, ich finde das ein wunderbares Zitat, das ich euch mal vorlesen möchte, der fasst das ganz schön zusammen. C.S. Lewis kennt ihr vielleicht von den Chroniken von Narnia und ganz vielen anderen Sachen. Ein Mensch, der lange gesagt hat, das mit Gott, das will ich nicht glauben, aber dann erkannt hat, ich komme da nicht so einfach außen rum. Und der hat das damals so zusammengefasst. Ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weit verbreiteten, äußerst beschränkten Aussage über ihn anzuschließen. Also ihn meint Jesus. Ich kann Jesus als großen ethisch-moralischen Lehrer akzeptieren, aber nicht seine Ansprüche auf Gottheit. Diese Behauptung ist unhaltbar. Wer als gewöhnlicher Sterblicher solche Dinge sagt, wie Jesus es getan hat, der kann gar kein großer ethischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Wahnsinniger, wie einer, der behauptet, er sei ein Huhn, oder er wäre der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl stehen wir. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er war ein Verrückter oder Schlimmeres. Krasses Zitat, gell? Ganz Ähnliches, wie man über Jesus sagen kann, gilt auch für den Heiligen Geist. Wenn wir in die Bibel wieder reingucken, dann entdecken wir, er hat Eigenschaften, die hat nur Gott. Im 1. Korinther 2, Vers 10 wird er zum Beispiel als allwissend bezeichnet. Hey, allwissend. Also manche Menschen behaupten ja, sie wüssten viel, aber bis zu allwissend fehlt noch ganz schön viel. Das muss man sich mal deutlich machen. Dinge, die von Gott gesagt werden, gibt er weiter, steht in Johannes Vers 13, Kapitel 16, Vers 13. Also es bleibt spannend und wir merken, wir können nicht einfach sagen, okay, Jesus war nur irgendwie ein toller Engel oder sowas, lässt Jesus nicht zu. Wir können auch nicht behaupten, der Heilige Geist ist irgendwie so ein Überwesen, weil er damit viel zu nah mit Gott verquickt ist. Und trotzdem kann ich euch nicht alles ganz perfekt hinzimmern, sodass es völlig unwiderlegbar ist. Weil wir eben nur Grenzen umreißen. Das, was wir wissen, versuchen zusammenzufassen. Und drum sprechen wir, vor allem Theologen, von drei Personen. Wobei Personen muss man schon wieder aufpassen. Vielleicht sind drei Erscheinungsformen die bessere Wortwahl. Weil wenn wir Personen denken, dann denken wir heute, jetzt sehr leiblich. Aber Leute damals, früher, haben bei Personen auch anders gedacht. Die haben zum Beispiel an Schauspieler gedacht, der verschiedene Personen spielt. Und früher haben die einfach mal die Maske gewechselt und dann waren die eine andere Person. Ganz schnell. So denken wir nicht, wenn wir Person denken. Von daher, vielleicht reden wir lieber über Erscheinungsformen Gottes. Aber im Prinzip ist es egal. Wir haben den einen Gott, der sich auf verschiedene Weisen zeigt und das eigenständig und die noch miteinander interagieren. Das sprengt echt unseren Rahmen. So, Dreieinigkeit. Das war so ein bisschen eine längere Einführung in dieses Denkmodell der Dreieinigkeit, der Trinität. Da gibt es noch viel zu sagen, darum mache ich ja auch nicht nur eine Predigt draus. Und jetzt möchte ich mich heute noch mal ganz bewusst auch mit dieser ersten Person beschäftigen. Nächstes Mal dann mit der zweiten Person, Jesus, und dann an Pfingsten mit der dritten Person, dem Heiligen Geist. Passt ja auch mit Pfingsten. Wir fangen an mit Gott. Gott, unserem Vater, fügen wir auch oft hinzu. Denn Gott, der Vater, ist so eine dieser Formen. Und es herrscht ja so ein bisschen Aufgabenteilung, könnte man meinen, in dem ganzen Trinitätsteil. Und Gott, der Vater, ist das, wo klar ist, das war auf jeden Fall der, der geschaffen hat. Der kommt auch im Glaubensbekenntnis als allererstes. Im ersten Moment reden wir ja, ich glaube an Gott, den Vater. Und dann ergänzen wir sofort was, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist das, was wir im Glaubensbekenntnis von Gott sprechen. Und damit ist ehrlich gesagt auch das Wichtigste gesagt zu Gott. Und ich fange mal mit der zweiten Eigenschaft an. Ich will über Gott, den Vater, reden und dann, ich weiß nicht, wo ihr sitzt, dann stehe ich hier in so einem Raum, wo man von Natur überhaupt nichts sieht. Ich weiß nicht, wo du diese Predigt schaust. Vielleicht sitzt du ja auch mit deinem Handy oder deinem Tablet draußen in der Natur. Das wäre jetzt, glaube ich, echt der beste Platz, um diese Predigt zu hören. Weil Gott, den Vater, den können wir, glaube ich, noch viel besser begreifen, wenn wir mal die Augen aufmachen und draußen im Wald spazieren gehen, über eine Wiese spazieren gehen und erleben und sehen, wie genial und gut er das alles gemacht hat. Ich finde, das bringt mich immer wieder ins Staunen. Und ich bin oft erstaunt über mich, wie oft ich das übersehen kann, was Gott gemacht hat. Gott ist Schöpfer und er hat das alles so cool kreiert. Und wenn du heute Nachmittag mal rausgehst, möchte ich dir echt Mut machen. Schau dich um und lass das mal auf dich wirken, was wir für einen coolen Gott haben, der das alles zusammen ganz perfekt gefügt hat, der sich ja nicht nur alles ausgedacht hat, sondern der auch eben alles am Leben erhält. Photosynthese, ich wäre nie drauf gekommen, aber Gott hat es geschafft, dass der Kreislauf passt, die Tierarten zusammenspielen und ist einfach perfekt geschaffen und erhalten und erhält die Welt immer noch. Ich finde es gigantisch, wenn man diese Fakten mal auf sich wirken lässt. Am besten eben, wenn man mittendrin sitzt in der Natur und erkennt und erlebt, wie das Ganze so zusammenpasst. Gott sorgt für uns und das wird in den ersten Kapiteln der Bibel so richtig deutlich. Aber nicht nur das, sondern es wird auch klar, wir sind was Besonderes. Da steht in 1. Mose 1, Vers 26, wir wollen Menschen schaffen, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Fällt euch was auf? Da steht, wir wollen schaffen. Gott redet, man könnte sagen, im Pluralis Majestatis, nein. Sondern da wird schon deutlich, Gott ist nicht einer, Gott ist nicht allein. Sondern das, was wir in Jesus und im Heiligen Geist erkennen, das war damals auch schon da. Also steht am Anfang der Bibel, der Geist ruhte über dem Wasser. Steht auch in der Schöpfungsgeschichte. Also ihr merkt, Gott ist auch nicht irgendwann mal mehr als eins geworden, wie es sich zeigt, sondern der war schon immer so. Wir haben nur lange gebraucht, um es zu erkennen oder bis er uns das gezeigt hat. Gott erhält diese Welt und das ist Gott, unser Vater. Und er ist eben, ich rede nicht umsonst von Vater, sondern er ist unser Vater, aber eben nicht irgendeiner, sondern wir sagen das im Glaubensbekenntnis, der Allmächtige. Und dieses Wort, ich kann dir nur Mut machen, es dir immer wieder auf der Zunge zergehen zu lassen. Allmacht. Das Gegenteil wäre Ohnmacht. Und Ohnmacht macht uns total klar, ey, da geht gar nichts mehr. Ich kann nichts mehr, ich habe nichts mehr in meiner Hand. Dann bin ich ohnmächtig. Meistens, wenn wir davon reden, liegen wir am Boden und können wirklich gar nichts mehr und wissen hinterher auch nichts mehr davon. Aber Allmacht ist das Gegenteil. Allmacht. Alles ist möglich. Hey, hast du das im Kopf? Wenn alles möglich ist, das ist so krass. Ich kann das meistens gar nicht denken, weil ich denke immer limitiert. Ich bin limitiert als Mensch. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Er kann alles. einer der wenigen Eigenschaften, die das Glaubensbekenntnis festhält, die aber total wichtig und grundlegend sind. Und Jesus sagt das mal so ganz lapidar, Matthäus 17, Vers 20 folgende: Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da, und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Warum? Weil wir Gottes Allmacht anzapfen können, nicht weil wir so toll sind. Ich finde es Wahnsinn, wie das deutlich wird. Habt ihr schon mal versucht, nasses Holz anzuzünden? Also wir haben das letztes Jahr mal versucht in der Feuerschale, weil wir kein besseres hatten. Und es stinkt und qualmt und geht überhaupt nicht gut. Für Gott überhaupt kein Problem. Kann selber nachlesen. 1. Könige 18. Da wird Elia auf den Berg geschickt. Kleiner Showdown mit anderen Priestern und quasi die anderen Göttern huldigen. Und Gott sagt zum Elia, bau mir einen Altar, schicht Steine auf, schicht Holz auf. Und dann kipp ordentlich Wasser drüber, aber richtig ordentlich. Das war so richtig pitschnass. Unten ist das Wasser geschwommen. Eigentlich überhaupt nicht anzuzünden. Und dann betet Elia. Und es dauert keine 2 Sekunden. Und es macht wusch. Und es brennt nicht nur, sondern es ist so ein gewaltiges Feuer, dass zum Schluss nicht nur das Holz weg ist, sondern die kompletten Steine und alles. Das ist Gott. Für ihn nur ein Fingerschnips, eine Kleinigkeit. Und das finde ich Wahnsinn, wenn man sich das vergegenwärtigt. Für ihn ist es eine Kleinigkeit, die Erde aufreißen zu lassen oder 6-mal frisches Essen in die Wüste zu liefern pro Woche. Ja, steht alles im Alten Testament, hat Gott gemacht. Also Lieferservice war damals schon erfunden. Gott kümmert sich und macht. Oder Kleider, die 40 Jahre halten. Schuhe, die 40 Jahre halten, obwohl du jeden Tag läufst. Das ist mal Qualität. Kann Gott, ja? Er ist allmächtig. Für ihn ein Klacks, ein Hauch. Das ist Gott, eben dein Vater. Im Glaubensbekenntnis steht dieses Vater nicht explizit, aber wir beten es an einer anderen Stelle im Vater unser. Heißt nicht umsonst so, unser Vater im Himmel. Hey, wir dürfen ihn so nennen, weil er sich uns so gezeigt hat, weil er eben Beziehung mit uns haben will. Jesus hat das nochmal richtig deutlich gemacht. Gott, der will nicht nur da oben sitzen und hat es irgendwann mal gemacht und ihm ist alles egal, sondern er will dein Vater sein. Er wünscht sich danach, dass ihr Beziehung lebt, dass ihr euch kennt, dass ihr miteinander redet. Und gut, ja, du bist kein Einzelkind. Es ist nicht exklusiv, sondern er ist auch mein Vater. Ja, er ist unser Vater. Und das war von Anfang an der Bibel so. Adam und Eva sind mit Gott spazieren gegangen. Jeden Abend hat Gott sich die Zeit genommen und ist mit ihnen durch den Garten Eden geschlendert. Ja? Ich finde das so cool, wie Gott ist. Und er wünscht sich immer wieder Beziehung. Es kommt dann mit Noah, es kommt mit Abraham, mit Isaak und mit Jesus nochmal so richtig dicke. Gott will Beziehung mit jedem einzelnen Menschen, auch mit dir. Das finde ich so ein Geschenk, so ein geniales Ding. Und Gott ist nicht nur allmächtig und Vater, sondern er ist auch ewig, liebevoll, gerecht, heilig, unabhängig, unveränderlich, allgegenwärtig, lebendig, allwissend, unbegreiflich, weise, wahrhaftig, treu, gütig. Und ich könnte noch eine ganze Sache, Latte mehr aufzählen. So ist unser Gott, so ist dein Gott, dein Vater. Und du brauchst dich nicht vor ihm verstecken, du brauchst auch nichts zu fürchten vor ihm, weil er uns durch Jesus gezeigt hat, wie lieb er dich hat. Wenn du merkst, hey, das ist mein Gott, dann sag's ihm, der freut sich tierisch, ja? Weil ja, wir könnten echt Angst haben vor ihm. Wenn man ins Alte Testament schaut, da entdecken wir so Seiten, die wir nicht unbedingt gerne sehen. Wenn er stinkig war, da konnte auch mal eine Erdspalte aufgehen lassen und zack, ist jemand reingefallen. Aber wir haben Jesus, der uns gezeigt hat, hey, wenn da Fehler passiert sind, dann komm einfach zu mir. Du darfst so kommen, wie du bist. Du musst nicht perfekt sein. Und dann bin ich der liebevolle, gütige Gott, der dich kennt, der dich liebt. Und ich hoffe, ich konnte dir heute so ein bisschen vor Augen malen, wer Gott dein Vater ist. Und auch ein bisschen begreifbar machen, schon so einen kleinen Teil dieser Landkarte malen, wie Gott ist als dreieiniger Gott. Heute haben wir ja vor allem Gott den Vater angeschaut und ich habe nur so ein bisschen gezeigt, warum ich überhaupt über drei Wesenszüge Gottes geredet habe. Vielleicht erinnert ihr euch nicht noch an das Wasser. Gott taucht verschieden auf und ich bin gespannt, nächste Woche geht es um Jesus, euch das zu zeigen, aber ich möchte dir heute nochmal Mut machen. Entdeck Gott, deinen Vater, den Schöpfer dieser Welt, den Allmächtigen. Mach die Augen auf, geh heute Nachmittag raus oder geh später raus, wenn du es abends schaust lass dich ins Staunen bringen über das, wie Gott ist, wie er das alles genial gemacht hat und dich trotzdem lieb hat. Und wenn du dann völlig fasziniert bist von dem, was du entdeckst und siehst, kann ja bei jedem unterschiedlich sein, dann ruft dir im Kopf, hey, das hat Gott gemacht. Der Gott, der mich liebt. Und ich wünsche dir Gottes Segen beim Entdecken von Gott. Und ich möchte dir da echt Mut machen, dass du Gott immer mehr entdeckst. Ich habe dir wieder ein paar Fragen mitgebracht, die kommen jetzt gleich dann am Ende, um dich ins Nachdenken zu bringen. Drück ruhig auch auf die Pause-Taste, wenn sie zu schnell weg wären. Und denk drüber nach, wie Gott ist. Und wer sagt, das war viel zu schnell mit den Bibelstellen, der kann mich gerne anschreiben. Ich habe auch ein kurzes Handout, das ich euch ganz zur Verfügung stelle, wo alle Bibelstellen draufstehen, wo die Fragen nochmal draufstehen, damit du über den Gott ins Nachdenken kommst, der dich total lieb hat. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Gott segne euch dabei. Amen. So, und jetzt möchte ich ganz bewusst noch mit uns beten und dir dann noch den Segen zusprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach, dass du unser Vater bist, dass du alles gemacht hast und dass du, obwohl du allwissend bist, mich liebst und jeden Einzelnen liebst. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass diese Welt in deiner Hand ruht. Wir haben ja oft das Gefühl, vor allem jetzt auch mit Corona, alles geht drunter und drüber und alles entgleitet. Aber ich danke dir einfach, dass du es in deiner Hand hältst. Ich weiß es. Du hast den Überblick und es kommt nichts an dir vorbei. Danke dafür, dass du so allmächtig bist. Aber ich bitte dich trotzdem, dass du noch viel öfter in diese Welt eingreifst und den Lauf der Welt veränderst. Wir brauchen deine Hilfe. In Deutschland segne du Ärzte, Politiker, Gesundheitsämter, lenke und leite du sie, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Du siehst, wie kontrovers wir das diskutieren und ich bitte dich da um Klarheit und Weisheit für jeden Einzelnen von uns und ich bitte dich um Frieden miteinander. Du siehst aber auch die anderen Länder, die noch viel härter betroffen sind wie wir und ich kann dich nur bitten, Herr, erbarme dich, vor allem über die Länder, in denen es keine gute Gesundheitsversorgung gibt. Schenk du Gnade, dass diese Krankheit nicht so arg grassiert, wirklich auf übernatürliche Weise verschwindet. Du kannst es, ich glaube daran fest. Jesus, ich bitte dich da einfach, dass du uns auch immer wieder den Blick weitest und wir sehen die Menschen in unserem Umfeld, die dich brauchen oder auch einfach Hilfe brauchen. Lenke und leite du uns da als deine Boten in dieser Welt. Und ich danke dir, dass wir da wirklich die ganze Welt hinlegen dürfen. Ich bitte dich auch ganz bewusst für die Missionare und auch unsere Missionare. Du weißt, wie herausfordernd ihr Dienst gerade ist, weil sie gar nicht ausreisen können, weil sie festhängen in dem Land, wo sie sind, aber gar nicht so viel machen dürfen, wie sie gerne wollen. Ich bitte dich wirklich, dass du sie führst, leitest und segnest und dank dir wirklich, dass wir wissen dürfen, du bist jede Sekunde da. Amen. Und jetzt will ich dir noch ganz bewusst Gottes Segen zusprechen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und erhebe sein Angesicht über dich. Es ist Gott, dein Vater, Gott, der Sohn, der dich erlöst hat und Gott, der Heilige Geist, der mit dir geht. Amen. Dann wünsche ich euch noch einen guten Tag.